Talk mit Tees.
Es gibt jetzt eine neue Generation Kinder, muss man wirklich sagen. Jugendliche, also Kinder auf der Schwelle zum Jugendlichen sein, die mir jetzt schreiben und sagen, Tessa, du bist so eine absolute Lieblingsschauspielerin. Und ich mir denke, what? Was passierte? Ich kriegte einen Anruf von meinem Produzenten, der sagt, wir müssen essen gehen. Und ich dachte schon, das ist jetzt interessant. Mal gucken, was kommt. Das ist irgendwie was, was ich bei Schauspielern oder Prominenten ganz oft irgendwie höre, dass die tatsächlich in ihrer Kindheit richtig gelitten haben und gemobbt wurden. Es gab irgendwann auf der Schauspielschule natürlich die Frage und auch später, warum bist du Schauspieler geworden? Warum bist du Schauspielerin? Warum willst du das werden? Und zum einen habe ich bei mir immer eine Antwort gefunden, ich bin Geschichtenerzählerin. Ich möchte Geschichten erzählen. Und dann habe ich gedacht, stimmt das? Mhm. Ja, aber da muss noch was davor.
Irgendwas musste noch davor. Guck mal, was das ist. Hallo, mein Name ist Christian Thies. Ich lade mir immer Gäste ein, die spannend sind oder interessant, vielleicht auch die ein oder andere Marotte mit sich schleppen. So wie das bei meinem Gast heute der Fall ist, Tessa Mittelstädt. Bekannt aus dem Tatort-Team Köln über viele Jahre oder auch aus Morden im Norden. Oder ihr kennt sie vielleicht als Stimme, als Sprecherin von Hörbüchern. Ich kannte sie ja als Dr. Andrea Junginger aus dem Bergdoktor. Ich bin ja großer Fan und deshalb hatte ich mich besonders auf sie gefreut. Außerdem hatte ich eine kleine Überraschung für sie, denn sie spielt ja mit bei dem Projekt Mein Traum, meine Geschichte. Das sind 8 Episoden über berühmte Personen, die als Kind einen Traum hatten, an dem sie festgehalten haben. Und sie ist in der Folge über Margarete Steiff dabei. Sie ist die strenge Mutter. Und als kleine Überraschung sollte Martha Haberland 13 Jahre ins Studio platzen, die ihre Filmtochter spielt, nämlich die Margarete. Jetzt hatte ich gehofft, dass Martha auch rechtzeitig kommt. Sie hatte gerade einen 7-Stunden Schultag hinter sich und ich war dann erleichtert, als ich sie hinter der Scheibe dann irgendwann gesehen habe. Unsichtbar noch für Tessa allerdings, denn vorher gab es ja auch noch ein paar schöne Dinge zu besprechen, so wie ihre Marotte, wichtige Dinge nur in geraden Jahren zu machen. Viel Spaß bei diesem Talk mit Tees.
Ein Podcast von SWR3.
Tessa Mittelstädt ist da. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Christian, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein. Das ist schön.
Oder hier in Berlin.
Ja.
Hier in Berlin-Mitte.
Ja.
Deine Heimat seit unendlich vielen Jahren.
Ja.
Obwohl du eigentlich aus Hamburg bist. Ne?
Ja,
also eigentlich so in Hamburg hier aufgewachsen.
Ja, und das ist auch irgendwie noch die eigentliche Wurzelheimat. Das, glaube ich, das bleibt.
Schon alleine, wie du das gesagt hast.
Ja.
Das bleibt.
Das bleibt.
Das bleibt. Das ist schon so norddeutsch.
Yeah.
Okay. Wie schwer ist es dir gefallen, Berlin zur neuen Heimat zu machen dann? Und vor allem, jetzt kommst du ja auch hier nicht mehr weg.
Ja, zumindest erstmal nicht, da hast du sehr recht. Ich habe was gesucht in der Mitte, zwischen Hamburg und meinem letzten Engagement am Staatsschauspiel in Dresden. Und das war dann natürlich Berlin, weil ich wollte nicht nach und ich wollte auch nicht nach Also habe ich gedacht, okay, ich gehe in die große Stinkestadt. Sorry. Und bin hierher gezogen. Und meine Möbel waren ein Jahr hier ohne mich, weil ich noch wirklich on the road war, zwischen Köln und Theaterspielen und so weiter und so fort. Und dann kam ich hinterher und ich habe lange gebraucht, um hier anzukommen. Ich musste mich daran gewöhnen, dass jedes Stadtviertel für sich steht. Dass das quasi
die Kieze.
Ja, die verschiedenen Kieze waren wie eine Stadt im sonstigen Deutschland. Und es gab es gab ein Viertel, das war sehr Hamburg. Es gab ein Viertel, das war sehr München, es gab ein Viertel, das ist sehr Gießen, das ist mehr so Dortmund. Und das, da musste ich einfach, ich musste meins finden und das hat eine Weile gedauert. Aber als ich es dann gefunden habe, da hat Berlin mich dann plötzlich umarmt.
Und wo ist deines?
Meins war damals in Mitte.
Ja.
Das war noch sehr anders als Mitte heute ist. Es war irgendwie noch inniger und nicht so anonym. Wir hatten eine ganz tolle Hausgemeinschaft dort, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Das ist jetzt aber auch schon fast 20 Jahre her.
Mhm. Ja. Ja, das war ganz am Anfang. Und jetzt?
Jetzt ist es tatsächlich Pankow. Wir sind im...
Pankow. Ich war neulich in Pankow, habe da jemanden besucht.
Erzähl.
Und fand das total schön. Da gibt es diese Straße, die heißt, glaube ich, Bremer Straße. Die geht ab von einer, oh Gott, welche S-Bahn-Station ist es? Auf jeden Fall ist die Bremer Straße. Und die fand ich so schön. Eine Allee mit so ganz schönen Gebäuden.
Ja,
also so Wohnblöcke.
Ja.
Aber ich fand es wahnsinnig schön.
Ja, also wir sind da zufällig hingepurzelt. Denn ich stand 4 Wochen, glaube ich, vor Niederkunft und wir wurden umgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir brauchen ganz schnell eine Wohnung. Und die einzige, die uns zusagte, war in Pankow. Also wurde Pankow Heimat. Ja, und ist es jetzt immer noch.
Das war ja dramatisch. Also ihr musstet nehmen, was kommt damals.
Ja, das war nicht lustig.
Ist ja fast wie in der Bibel, die Geschichte. Du bist schwanger und hast kein Zuhause.
Maria und Josef, genau. Ja, aber es war nicht der Heilige Geist, das kann ich bezeugen.
Welches Studio ist denn München? Du hast gerade gesagt, ein Kiez in Berlin, der ist so eher München, einer ist so eher Hamburg. Welcher ist?
Also für München? Mich war Charlottenburg um den Lietzensee herum. Mhm. Das war so für mich Hamburg. Und die Richtung Grunewald, Dahlem, das war so ein bisschen für mich München. Ja.
Schön.
Ja.
Aber Stinkestadt kann ich gar nicht so nachvollziehen. Stinkt es hier wirklich? Also ich meine, ich finde, es ist chaotisch hier. Man kriegt auch keine Termine auf dem Amt. Es ist richtig anstrengend, hier zu leben.
Ja.
Manchmal muss dein Schulkind 1,5 Stunden ans andere Ende der Stadt fahren, weil es keinen Platz bekommt am Gymnasium, das in der Nähe ist.
Das stimmt.
Es ist eine Herausforderung, gerade als Familie.
Ja, es ist eine Herausforderung. Das erste Mal in dieser Stadt war ich... Das war das Turnfest 1987.
Ah.
Ja, 87 muss gewesen oder 89, weiß ich nicht mehr. Ich war noch ziemlich klein und habe hier geturnt im Olympiastadion. Wir haben in irgendeiner Schule unsere Luftmatratzen aufgeblasen und haben da geschlafen und tagsüber haben wir kräftig geturnt. Und erst da habe ich verstanden, dass Berlin ja eine Enklave in einem ganz anderen Land ist. Mhm. Ich hatte da ganz seltsame Vorstellungen. Ja, und allein die Reise von Hamburg hierher war schon atemberaubend.
Transitstrecke.
Halleluja. Und dann Schloss, Grenze, Spiegel unter die Waggons, die Polizei sah komplett anders aus. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was passiert hier? Und da habe ich erst verstanden, dass Berlin im Grunde ja eine Insel ist. War. Und das letzte Mal, das dann mal danach, war dann 1997 auf einem Rave. Der Love Parade, die es damals tatsächlich noch gab. Das war eigentlich alles gar nicht meins, aber Freundinnen sind hierher gefahren. Also habe ich gedacht, die hängen mich ran, klar. Und ich war in Charlottenburg und fand das sehr schön, wie gesagt, weil es mich an Hamburg erinnerte. Als ich das nächste Mal wieder herkam, ich fand es so vermüllt. Also ich fand es einfach so dreckig und ich habe es nicht verstanden, weil ich gedacht habe, hey, Mother Earth ist doch irgendwie... Die gibt uns so viel für Umme. Und wie behandeln wir die denn hier? Das ist doch Mist.
Ja, da fehlen halt die Hanseaten. Da fehlen halt die echten Hanseaten, die für Ordnung halten.
Ja, so Verordnung oder eben die Münchner. Also ich glaube, München ist ja noch sauberer als Hamburg. Aber das war für mich ein Kulturschock, in der Tat.
Berlin, hier sind wir.
Hier sind wir jetzt, ja.
Tessa.
Ja.
Ja. Du warst ja schon sehr früh hier jetzt gerade.
Ja.
Bist du mit der Ducati angerauscht?
Nee, die ist noch im Winterschlaf. Mir ist das zu kalt. Ich bin da ein bisschen... Ich bin so fröstlich, ne?
Auch eine Sonntagsfahrerin?
Also nicht im Winter auf jeden Fall, nicht im Winter. Die kommt ab 1. März, kommt die wieder nach Hause. Dann geht's wieder los.
Du bist viel unterwegs, oder? Also hast du als Mutter noch genug Zeit, wirklich diese Freiheit auf dem Motorrad zu spüren?
Nein, deswegen muss ich in den Momenten, wo es möglich ist, möglichst sehr schnell den Kopf ausschalten und mich mit meinem Bike verbinden und sagen, dieser Moment ist jetzt gerade wirklich nur meiner. Ja.
Wo fährst du hin, wenn du wirklich mal abends 3-4 Stunden Zeit hast? Hier in Berlin?
Gar nicht abends, sondern tagsüber. Ne? Kinder in der Schule, und ich raus. Ich versuche mit meinem Mann dann neue Seen zum Beispiel. Berlin ist ja unglaublich, also Brandenburg drumherum ist ja unglaublich seenreich, grün. Ja. Und die Natur tut einfach gut nach diesem ganzen Städtestress. Und dann versuchen wir rauszufahren, einen netten Gasthof zu finden, in den See zu springen und durch die Alleen zu kurven und den Kopf frei zu kriegen. Ja, das tut gut. Das tut gut. Fährst du auch Motorrad?
Nein.
Nein.
Das ist mir viel zu gefährlich.
Ich bin
das noch nie.
Okay.
Also, nee. Aber wenn man da nie so rangeführt wurde oder der Wunsch sich irgendwann sozusagen gemeldet hat, dann kommt man da, glaube ich, nicht zu. Aber ich fahre E-Bike.
Oh, wow. Okay.
Und manchmal auch auf dem Ökonomiegang. Also,
verstehe.
Der am schwersten zu treten ist.
Oi.
So viel dazu. Ich hätte ja wahnsinnig gern schon mal viel früher mit dir gesprochen. Ja? Also 2023 zum Beispiel so. Aber es musste ja unbedingt ein gerades Jahr sein.
Ich weiß, worauf du anspielst.
Was ist das für eine Geschichte, sag mal. Also irgendwo habe ich doch auch gehört, du wolltest nicht heiraten, du bist ja dauerverlobt. Und ihr wolltet aber nicht 2023 heiraten, weil es ein ungerades Jahr ist.
Ja.
Wie ernst ist es dir mit diesen geraden Jahren?
Es ist ein Bauchgefühl, wirklich. Es ist ein Bauchgefühl. Wir
nicht
haben
mal
alles.
Ein Aberglaube.
Nein, es ist einfach ein Gefühl, was ich dazu habe. Weil wir haben alles in einem geraden Jahr. Wieso sollten wir denn dann in einem ungeraden heiraten? Das passt nicht.
Doch, vielleicht weil es egal ist?
Nein, es ist nicht egal. Dann bin ich abergläubisch. Okay, dann hast du mich jetzt. Aber mein Geburtsjahr, sein Geburtsjahr. Alle Geburtsjahre unserer Kinder und das Kennenlernjahr. Und es ist alles in einem geraden Jahr. Das sind für mich so Glücksjahre.
Ja.
Ungerade Jahre müssen nicht unbedingt ein Unglücksjahr sein, aber die Angst davor, dass das vielleicht so sein könnte, ist irgendwie da.
Ja.
Irrational.
Aber wo du das jetzt aufzählst, ich kann es ein kleines bisschen nachvollziehen. Das ist so, als würde man auf einem Bein stehen, gell? Ungerade ist irgendwie ein Bein.
Mhm.
Und gerade ist irgendwie auf zwei Beinen.
Ja.
Okay, gehen wir mal ein paar Ereignisse durch.
Das fühlt sich so an. Ja.
Also nehmen wir an, Fußballweltmeister.
Mhm.
1974,
ja.
1990 und 2014.
14.
Ja. Gut, 66 hat es nicht geklappt, aber das kann ja nicht mehr gehen. Das ist ein bisschen zu viel verlangt vom Universum.
Zählt für mich noch nicht, weil ich war ja noch nicht, war noch nicht mal geplant.
Fall der Mauer allerdings, da hättest du umschwenken können.
Ja, wobei das...
Gab es ein größeres Glück in deinem Leben als der Fall der Mauer?
Mein Lieber, ich war da 15, 16 und hatte ganz andere Probleme. Das war wirklich ein bisschen ignorant von mir als Teenager. Ich habe das wahrgenommen und habe es aber gar nicht in dem Sinne live verfolgt, sondern es war was Großes, was passiert ist, das habe ich gespürt. Aber es hat mich in meinem Leben da im fernen Hamburg gar nicht touchiert in irgendeiner Form. Wir hatten keine Verwandten im Osten damals. Ich habe das als ein entferntes Erlebnis, als ein entferntes, ich bin jetzt Zeitzeuge von was, aber die Dimension dessen habe ich als 15-Jährige nicht begriffen.
Obwohl Hamburg gar nicht so weit weg war, ne? Also anders, als wenn man zum Beispiel in Bayern wohnen würde oder sowas, ne?
Die Mauer war ja relativ nah dran, Herzogenaurach-Lauenburg, und dann kam die Mauer.
Richtig.
Aber das war ganz weit von mir entfernt.
Wie warst du mit 15, 16? Anstrengender Teenager?
Ich glaube, das Anstrengende kam, glaube ich, erst später, nach dem Abitur. So dieses... will eigentlich schon ausgezogen sein und sich überhaupt nichts mehr sagen lassen, aber man wohnt noch zu Hause. Und ich glaube, das war schwierig. Als Teenie habe ich eigentlich immer versucht, gut mitzumachen. Meine Familiensituation war immer eine etwas unsichere. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss besonders gut mitmachen, damit ich nicht zum Beispiel aufs Internat muss oder irgendwie zu Hause rausgeschmissen werde oder sonst irgendwas.
Das ist ja total der Druck gewesen.
Das war Druck.
Den haben nicht viele in dem Alter so, diesen Druck.
Wahrscheinlich, ja.
Was heißt unsichere Familiensituation?
Meine Eltern haben sich scheiden lassen und es kam ein neuer Lebensgefährte in mein Leben. Und das war eine große Umstellung. Das war eine sehr große Umstellung.
War der nett?
Ich glaube schon. Aber ich habe auch mein Herz aufgemacht und ich habe den auch ganz doll geliebt. Aber das war so ein Widerspruch, weil ich natürlich denjenigen davor so in mein Herz gelassen habe, das war mein Papa. Ne? Und der Neue, der war eigentlich eher der Störfaktor, obwohl er sich bemüht hat, obwohl er ganz viel wollte. Und ich konnte das ganz lange nicht nachvollziehen. Ich konnte es eigentlich erst dann nachvollziehen, als ich das mit Matthias selbst erlebt habe, der ein Kind mitgebracht hat in unsere Beziehung. Und da habe ich erst verstanden, was es bedeutet, einem fremden Kind das Herz zu öffnen und wie lange es dauert, sich wirklich anzunähern und zu sagen, ich bin da für dich, du musst kommen, ich will dich nicht in irgendeiner Form belegen, du hast eine Mama, du hast einen Papa. Wie kommen wir jetzt hier zusammen und wollen wir das?
Ja.
Das habe ich dann später erst verstanden. Und insofern glaube ich, hat dieser Mensch ganz, ganz viel Gutes gewollt. Mhm. Aber auch wenn man viel Gutes will, kann man trotzdem Schaden anrichten.
Okay.
Gell?
Mich reizt es ja so, einfach zu sehen, was passieren würde, wenn ihr doch in einem ungeraden Jahr heiraten würdet. Einfach nur, um das Schicksal herauszufordern. Weißt du, einfach nur, um einfach mal zu zeigen, weil du schränkst dich ja auch unglaublich ein.
Finde ich nicht.
Du kriegst die tollen Rollen angeboten und sagst, nee, nächstes Jahr habe ich Zeit, aber dieses Jahr passt es nicht. Dieses Jahr mache ich gar nichts.
Nein, so, das würde ich ja nicht beim Beruf machen, weil ich glaube, da gibt's das nicht. Aber bei Beziehung und Liebe, ich bin da aber, glaube ich, du merkst es. Ja.
So, ich kenne dich ja vor allem als Frau Dr. Andrea Junginger.
Nein, ich finde das so besonders, weil Ich kriege Zuschriften von Frauen. Ja. Ganz viele Liebesbekundungen von Frauen. Autogrammwünsche, 85% von Frauen.
Selbstverständlich.
Und das, ich glaube, ich habe mal von einem spanischen Mann und einem slowakischen Mann Fanpost bekommen. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber und sagst mir, du hast das gesehen?
Ich habe jede einzelne Minute des Bergdoktors gesehen.
Nein!
Ja, meine Frau hat 10 Jahre jeden Donnerstagabend gesagt, hier geht mir keiner durchs Wohnzimmer, heute Abend ist Bergdoktor. Ich habe sie belächelt. Natürlich.
Bergdoktor. Natürlich.
Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ich möchte mal auch mehr Zeit mit ihr verbringen. Und dann habe ich mich eines Donnerstagabends dazugesetzt. Und das war das Winterspecial, der Beginn der 13. Staffel.
Yeah.
Und dann guckte ich das und dachte nur, das ist ja total gut, das war sehr unterhaltsam, das war richtig gut gespielt, es war auch ein tolles Buch. Und habe ich gesagt, das gucke ich wieder. Also, weißt du was, ich gucke nächsten Donnerstag mal mit, dann ging ja die Staffel richtig los, ne? Mit den ganzen Figuren.
Yeah.
Und dann guckte ich und dann habe ich gedacht, sehr gutes Buch. Na, der Dr. Martin Gruber.
Hans ist ein ganz wichtiger Mensch für mich.
Der personifiziert es ja.
Ja.
Also der ist es ja.
Ja.
Und das fand ich auch toll. Die Serienfiguren waren dann auch alle ganz gut. Ich habe die komplette Staffel mitgeguckt, bis zum Ende. Mhm. Ja, neben mir Tochter und Frau, die mir dann immer so die einzelnen Figuren erklärt haben. Anne und so, das ist Anne, pass mal auf. Und das ist so und so die Konstellation. Okay, dann war die 13. Staffel zu Ende und es kam Corona.
Mhm.
Und wir durften nicht mehr aus dem Haus gehen.
Mhm.
Und dann haben wir den Bergdoktor von Staffel 1, Folge 1 geguckt.
No way.
Alle 13 Staffeln. Und es war das Größte überhaupt. Weil es war so ein Vergnügen.
Okay.
Es ist eine Serie, die, obwohl sie so beliebt ist, du kriegst fast schon Tränen in den Augen, obwohl sie so beliebt ist, immer noch unterschätzt wird. Weil sie wirklich gut geschrieben ist.
Yeah.
Die Bücher sind ganz gut.
Yeah.
Und dann kommst du ins Spiel. Ich glaube, so ungefähr für 24 Folgen warst du Dr. Andrea Junginger, Rechtsanwältin, eine der Love Interests vom Martin Gruber, dem Arzt. Eine der Frauen. Er kann ja gar nicht mit Frauen umgehen. Ne? So, zunächst mal, du warst wahnsinnig unsympathisch in der Rolle. Und dann passierte etwas. Und das fand ich das Erstaunliche. Über diese Folgen hinweg wurde diese Figur sympathisch.
Mhm.
Und seien wir ganz ehrlich, beim Bergdoktor ist kaum einer wirklich sympathisch.
Mhm.
Nicht der Hans, die Mutter vielleicht, ist anstrengend, aber die vielleicht noch. Ne? Anne wurde nachher irgendwie ganz gut. Aber sie sind alle nicht so richtig sympathisch.
Mhm.
Und du, und das war eine Bemerkung, eine Feststellung vor dem Fernseher, die mich erstaunt hat. Ich dachte, okay, wie hat sie das gemacht oder wie haben es die Drehbuchautoren auch gemacht? Weißt du, wie sie es gemacht haben?
Ich glaube, das, was spannend war, zu erzählen, diese, ich sollte ihn verklagen. Deshalb kam meine Figur ja überhaupt Das heißt, ich habe ihm ganz schön die Hölle heiß gemacht. Und er hat versucht, mit seinem Charme mich in irgendeiner Form zu erobern. Es ist an mir abgeprallt. Lächerlich, ja. Also so kriegt er mich schon mal gar nicht rum. Und rum sowieso nicht. Und dann gab es ja irgendwann diesen Fall, dass er sich so ein bisschen aufgedrängt hat und gesagt hat, ich würde gerne mit Ihnen paragliden. Und sie gesagt hat, jetzt teste ich den aus. Jetzt teste ich ihn aus, ob er das wirklich ernst meint. Und er meint es ernst. Mhm. Wir sind unglaublich abgestürzt.
Ja, die Folge hieß Absturz damals.
Exakt. Und es war der Beginn einer sich anbahnenden Freundschaft, die in Liebe übergegangen ist.
Mhm.
Und schon immer eine Faszination. Und ich glaube, diese Liebe hat Frau Junginger sehr weich werden lassen und sehr zugewandt und sehr, die hat sich geöffnet und so weiter und hat diesen Mann gewollt und es gab hin und her und es hat nicht funktioniert und da hat es nicht funktioniert und dann wieder mal ein bisschen und dieses Push und Pull so ein bisschen und dann dieses Ende. Ich weiß, dass mich dann irgendwann die Monika zur Seite genommen und gesagt hat, ja, das war's jetzt für dich.
Da ist die Mutter
vom
Hans, vom Gruberhof.
Und ich habe gedacht, was redest du denn? Da ist doch noch richtig Potenzial. Ich bin doch nicht, ja, wieso, wenn du jetzt den Hans heiratest, dann war's das jetzt für dich. Und ich sag, nein, das glaube ich nicht. Wir können so viel mehr erzählen, dass wir uns kriegen, dass es dann wieder nicht funktioniert, dass eine andere wieder auftaucht, da ist doch viel mehr Potenzial. Was passierte? Ich kriegte einen Anruf von meinem Produzenten, der sagt, wir müssen essen gehen. Und ich dachte schon, das ist jetzt interessant, mal gucken, was kommt. Und dann sagte er gleich als erstes, ja Tessa, das ist ja jetzt klar, du musst gehen.
Oh.
Und ich habe gedacht, Ich einen spitzen Mund gekriegt.
Aber du gibst es wenigstens zu. Man fragt sich ja, da ist man rausgeschrieben worden, weil man es selber wollte oder weil einfach die Drehbuchschreiber das so vorgegeben haben.
Hat gesagt, Tessa, der darf nie wirklich glücklich werden. Das ist ja das ganze Geheimnis irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann dich verstehen. Mein Ego steht in der Ecke und schmollt. Ich als Tessa verstehe das. Ich finde es falsch. Und dann haben wir diese sensationelle Trennung quasi, dieses Ende miteinander. Und wir waren beide unendlich traurig, traurig. Wir haben so miteinander gelitten, dass wir endlich ein Paar spielen durften. Und weißt du, was das Ding war? Dieser Produzent kam später auf mich zu und hat gesagt, Tessa, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte euch so viel weiter erzählen müssen. Oh. Und ich dachte,
im Nachhinein lässt sich das sehr leicht sagen.
Ja, aber er hat es ja dann mit der Figur Anne tatsächlich auch erleben dürfen. Mhm. Wie es ist, zusammenzukommen, Probleme, da kommt dies, da kommt das Hindernis, Obstacles, bla bla bla. Ja. Und das hätte er ja damals schon machen können, aber er war noch nicht so weit. Und ich finde ja, dass Hans und ich, all das, was uns verwehrt wurde, wir müssten eigentlich einen Spielfilm kriegen, wo wir so zwei Figuren spielen, ähnlich wie Andrea Junginger und der Doktor, wo wir so ein bisschen nachholen dürfen, was uns da verwehrt wurde. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Wie war dein letzter Drehtag beim Bergdoktor? Was weißt du noch?
Emotional, weil es darum ging, für die nächste Folge ein Flashback zu drehen, wo er sich erinnert. Mhm. Die Figur gibt's schon nicht mehr, sie ist schon begraben und es kommen Erinnerungen, Snippets. Und wir saßen da beide und wussten, ja, das war's jetzt. Und saßen romantisch auf einer wunderschönen Wiese, grün mit Blumen und allem Möglichen und hatten fröhliche Farben an und wussten, ja, das Drama ist jetzt im Kasten und das war's jetzt. Und es gibt ein Foto von uns beiden, wo wir beide wirklich Tränchen in den Augen haben und uns so im Arm halten und wissen, that's it. Das war's.
Also die erste Staffel, dass ich die gesehen habe, die ist jetzt schon wieder so ein bisschen her. Ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Ich könnte fast wieder von vorne anfangen.
Nein,
aber,
ist das
nein, ich könnte theoretisch irgendwann mal. Nein, aber an viele Dinge erinnert man sich gar nicht mehr. Manchmal schaut man das und denkt, habe ich das jemals schon gesehen? Mhm. Krass, es wirkt neu. Aber es gibt diese eine Szene aus all diesen ersten 13 Staffeln, an die ich mich noch erinnere.
Und das ist
der Moment, wo du vom Auto überfahren wirst.
Ja.
Wirklich. Wo du auf der einen Straßenseite, du kommst aus deinem Büro, bist unten an der Tür und willst gerade zum Hans über die Straße gehen. Na, ihr winkt und du gehst los und wirst vom Auto erfasst. Das ist noch nicht das ganze Ende, aber es leitet das Ende ein. Und dieser Augenblick ist
schocking.
Fast schon legendär. Er ist wirklich schocking. Du stirbst am Ende, das können wir jetzt ja auch verraten, ist ja ein bisschen her. Wie war es für dich, dein eigenes Ableben zu spielen? Ist das eine Szene wie jede andere oder was ist anders?
Den eigenen Serientod oder Reihentod zu sterben, das ist ja immer ein Ritterschlag. Man möchte es den Zuschauern so schwer wie möglich machen, sich von dieser Figur zu verabschieden. Und das war schon heftig. Das sind Energien, die bleiben in deinem Körper. In meinem Körper blieben sie zumindest 3-4 Tage. Und ich hab gebraucht, sowohl bei der Andrea genauso wie bei der Franziska, diese Sterbeenergie wieder rauszukriegen und zu sagen, jetzt kann ich es loslassen. In dem Moment versuchst du, deinen Job so gut wie möglich zu machen, so unkitschig wie möglich. Also nicht Mitleid mit deinen Gefühlen zu haben, sondern dagegen zu gehen. Und sie verrät ihn ja quasi auch am Schluss, den Arzt. Er, der sagt, ich kann dich operieren, lass mich das tun. Und sie sagt, okay. Und dann nimmt sie sich das Leben ja quasi und lässt ihn da nicht ran und nicht diese OP machen und so weiter. Aber sie hat sich entschieden und sie hat auch ihren Komplizen gefunden und so weiter und so fort. Also es war dann ja auch ein Ableben, was nicht harmonisch in irgendeiner Form war, sondern ihn auch vor eiskalte Tatsachen hat stellen lassen. Und da haben wir versucht, einfach nur das durchzuziehen. Es hat dann 3-4 Tage gedauert, bis das weg war.
Wirklich? Ja. 3-4 Tage. Also man weiß ja immer, wenn man auch im Theater 100-mal ein Drama spielt, dann denkt dein Gehirn irgendwann wirklich, du hast Depressionen.
Ja.
Obwohl es ja gespielt ist, aber das Gehirn kann das nicht unterscheiden.
Nein, so ist es. Das weißt
selbst
du.
Selbst bei dieser, genau. Ja, ich habe das schon auch gehört und miterlebt. Oder auch witzigerweise gerade erst von einem Musical-Sänger, der ständig den Tod in Moulin Rouge betrauert, von Satine, die stirbt in Köln auf der Bühne. Mhm. Und auch er hat so ein bisschen damit zu kämpfen.
Total.
Und
das macht was mit dir. Es verändert dich für den Moment und das Gehirn glaubt wirklich, es stirbt.
Sogar das.
Ja.
Wahnsinn. Okay, und wie bist du dagegen angegangen, die nächsten 3-4 Tage dann?
Ich Sauna, duschen, sehr heiß duschen und runterschreiben, was hängen bleibt.
Ah, das heißt, was hast du runtergeschrieben?
Ich habe noch so ein paar letzte Gedanken, die ich so hatte dazu und auch diesen Abstand dazu zu finden. Mhm. Viel Sport machen und vor allen Dingen in die Natur gehen und sich andere Gedanken durch die Natur und die Schönheit, die da draußen ist, zu machen. Genau.
Das war der Bergdoktor.
Das war der Bergdoktor, ich bin ja erstaunt. Aber weißt du, was mich wirklich berührt? Ja. Das ist ja nur wirklich ewig hergefühlt. Das ist für mich ein anderes Leben. Jetzt bin ich zweifache Mutter. Das war damals alles noch komplett anders. Es gibt jetzt eine neue Generation Kinder, muss man wirklich sagen. Jugendliche, also Kinder auf der Schwelle zum Jugendlichen sein, die mir jetzt schreiben und sagen, Tessa, du bist so eine absolute Lieblingsschauspielerin. Und ich mir denke, what? Das ist 14 Jahre her. Also sowas berührt mich dann total, weil ich denke, ich hab eigentlich damit gar nichts mehr zu tun. Aber in eurem Erleben ist das offensichtlich noch ganz präsent durch die DVDs.
Das ist dann mal wirklich ein Hammer.
Und ich war vielleicht nicht der Einzige, der während Corona alle Staffeln dann nochmal geguckt
ganz
hat, weißt
bestimmt,
du?
Ja.
Unter anderem Frau Dr. Andrea Junginger.
Crazy, mein Lieber.
Es gibt ein neues Projekt, das dir auch wirklich am Herzen liegt.
Total.
Es ist mein Traum, meine Geschichte. Das sind 8 Teile, gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen. Eine kleine Serie, die wirklich Eltern mit Kindern gucken können.
Unbedingt.
Und das ist vielleicht auch wirklich das Besondere dran, dass beide Spaß haben an diesen 8 Geschichten. Es sind 8 Kinder, die einen großen Traum geträumt haben und diesen Traum auch gegen alle möglichen Widerstände dann auch erfüllt haben und gelebt haben.
Und verteidigt haben vor allen Dingen, ja.
Und da gibt es eine Folge und die mit dir.
Mhm.
Die Folge Margarete Steif.
Mhm.
Du spielst die Mutter von Margarete Steif.
Genau, ich bin Maria Steif.
Du bist Maria Steif. Mhm. Von der weiß man ja jetzt nicht so viel. Von Margarete wusste ich witzigerweise auch nicht so wahnsinnig viel. Und
Hallo?
Ach, das geht's doch nicht. Meine Margarete ist gerade gekommen.
Hallo.
Hallo Süße.
Ach, ich freue mich total. Toll.
Ach, das ist ja komisch.
Du, Philo. Du hast das auch gewusst. Ja, gemein. Oh, wie schön, dich zu sehen.
Ich freue mich total. Super schön.
Oh, mega.
Wir haben Besuch im Studio von Martha Haberland.
Ja, schön.
13 Jahre alt. Ihr teilt ja auch ein gemeinsames Hobby, nämlich Reiten.
Mhm.
Also Martha habe ich ja vor kurzem habe ich auch Martha getroffen, erst als wir über Ponyherz gesprochen haben.
Ach,
da war Martha nämlich groß im Kino.
Ach, gucke, wie schön.
Mit einem Pferdefilm.
Ja.
So, Martha, herzlich willkommen hier. Wie toll, dass du denn da
vorbeischauen?
Danke, dass ich da bin.
So, wie lange ist es her, dass ihr zusammen diese Folge Margarete Steif gedreht habt?
Ja, also es ist schon 1,5 Jahre, 1 Jahr 4 Monate, ich weiß es gar nicht
ungefähr, genau. Ungefähr, ja, fast 2 Jahre schon, ja.
Boah, die Zeit rennt schon
wieder. Definitiv.
Rennt schon wieder.
Kommt mir auch nicht so vor.
Wie oft seid ihr euch seitdem begegnet?
Zero.
Gar nicht.
Also, gar nicht.
Ja.
Deswegen ist es gerade eine schöne Überraschung.
Aber total. Man denkt ja immer, guck mal, wenn die zusammen einen Film machen, man bleibt irgendwie in Kontakt. Man tauscht natürlich Telefonnummern aus und man bleibt in Kontakt. Geht ja gar nicht. Man hat schon die Zeit nicht.
Ja.
Aber so ist es immer, oder?
Oftmals. Also ich glaube, mit den wenigsten Menschen, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist jetzt, habe ich noch Kontakt danach. Also ich habe Nummern und dann, wie gesagt, wir sprachen darüber.
Hans natürlich.
Hans, den habe ich jetzt, glaube ich, nach 12 Jahren das erste Mal wieder angerufen.
Ach echt?
Ja. Ich hatte so eine Lust auf, ich musste mit ihm reden, ich musste ein paar Dinge mit ihm besprechen, genau. Ich musste ein bisschen was aufräumen. Und ich habe ihn gestern angerufen. Gestern. Ich habe ihm gestern ganz klar gesagt, dass er für mich ein so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich nulle ja dieses Jahr. Und habe es für mich so ein bisschen Resümee gezogen. Und Hans und auch Hinak Schönemann sind für mich auch mein Mann. Drei Schauspieler, mit denen ich unendlich gerne nochmal arbeiten möchte. Weil eine so wundervolle, respektvolle, liebevolle, auf Augenhöhe passierende Arbeit war. Und das für mich ganz besondere Menschen sind. Und das musste ich ihm gestern einfach mal sagen. So spontan, so eine Lobhudelei. Ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut.
Kann er mit Lob umgehen?
Ja.
Sehr gut. Ja. Also ihr zusammen habt die Geschichte von Margarete Steiff erzählt.
Ja.
Zumindest
ja.
diese Anfangsgeschichte.
Ja.
Ich wusste gar nichts über Margarete Steiff eigentlich.
Hattest du den Film nicht gesehen?
Den hatte ich nicht gesehen.
Okay.
Ich hatte diesen Film, Heike Makatsch spielte ja, glaube ich, Margarete
Steiff.
Und das
hat sie richtig gut gemacht?
Den hatte ich nicht gesehen. Mhm. Die kleine Margarete war eine richtige Außenseiterin. Also zumindest, sie konnte nicht das Spiel mitspielen, das die anderen Kinder dann gespielt haben. Sie saß im Rollstuhl.
Ja.
Ne, und war dann aber sehr ehrgeizig. Wie hast du dich dieser Margarete, bevor wir dann gleich auch über diese Mutter sprechen, diese, weißt du, die... Ja, also man wünscht sich andere Mütter. Ja. Wie bist du an diese Margarete rangegangen? Was hat dich an diesem Kind fasziniert?
Mich hat fasziniert, wie ehrgeizig sie war. Und trotz ihrer Einschränkung hat sie ihren Traum verfolgt und ihn dann auch ermöglicht, sich selbst. Und ich finde, das ist was, womit sich sehr viele auch, also eine Person, in der sich sehr viele Mädchen auch wiederfinden können. Weil ich glaube, jeder hat so einen Traum, jeder hat so ein Ziel, was er gerne erreichen möchte. Und so bin ich da auch rangegangen. Ich habe mir überlegt, okay, habe ich mein Ziel, habe ich meinen Traum, was in dem Fall das Schauspiel ist.
Ja.
Und habe mir dann überlegt, okay, wie würde Margarete das sehen? Wie kann ich das sehen? Und habe das dann mit in die Rolle mit reingenommen.
Und sie war wirklich ehrgeizig, oder?
Definitiv.
Ich habe die Geschichte gesehen und dachte, es ist wirklich ein bisschen ein Märchen. Das Kind, das erstmal nähen lernen möchte, aber wirklich unter erschwerten Bedingungen, weil sie eine kaputte Hand hat oder eine steife Hand. Was hat sie genau?
Genau, sie hatte Kinderlähmung mit 1,5 Jahren, glaube ich. Und das hat ihre Beine und ihre Hand beeinträchtigt.
Wie ehrgeizig bist du? Also ich meine, Schauspielertraum gibt es natürlich, klar. Aber man kann sich normal benehmen oder man kann alles dafür tun. Und den Weg mit Leichenpflastern.
Oh ja, 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 ja.
Nein, also...
Nee, das glaube ich ist...
Nein.
keine Sorge, das noch nicht auf jeden Fall. Aber ich würde von mir selbst sagen, dass ich schon ehrgeizig bin. Das sieht man ein bisschen durch die Schule, einfach dadurch, dass ich gerne Schauspiel studieren möchte nach der Schule. Und dafür halt ziemlich viel tue. Ich probiere mir sehr viel Mühe zu geben in der Schule. Dann halt schon vielleicht sehr viel Freizeit draufgehen kann. Aber trotzdem ist es mir wichtig und es ist trotzdem das, was ich machen möchte. Also ich würde schon sagen, ich bin ziemlich ehrgeizig.
Aber das ist sehr gut ehrgeizig auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine irre Story, dass dieses Mädchen irgendwann wirklich ihren eigenen Laden aufmacht.
Definitiv.
Ne? Andere bekommen in dem Zeit Kinder, heiraten, das ist so das Übliche gewesen. Und sie ist einen ganz anderen eigenen Weg gegangen und ist nachher echt die Teddymutter geworden.
Es war Fluch und Segen, dass sie zum einen, sag ich mal, diese Behinderung hatte. Also Polioerkrankung, aber diesen Biss, diesen unglaublichen Glauben an sich selbst. Und ich finde, das ist es, was du ganz, ganz toll dargestellt hast.
Vielen Dank.
Du leuchtest da wirklich durch. Ich finde das hinreißend, darf
Dankeschön.
Ich dir sagen.
Total.
Es ist schön, wenn man so einen Ensemblefilm hat. Man kann immer nur so gut sein, sage ich mal, wie das schwächste Glied. Und das warst du. Du warst überhaupt nicht schwach. Du hast mir so viel Paroli gegeben, dass ich wiederum viel Futter hatte, um mit dir zu spielen.
Das freut mich total.
Ja.
Wann ist denn das nötig, Paroli geben?
Paroli geben ist, finde ich, in unserer Geschichte ganz, ganz wichtig, weil dieses Kind schon ein so entschlossenes war und ich glaube, so entschlossen war, weil sie diese Mutter hatte. Ja, Leben wird immer vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Also was macht ein Kind, was erlebt es, dass es später bestimmte Entscheidungen trifft? Und das können wir, du bist noch jung, aber wir alten Hasen hier haben uns sicherlich damit schon beschäftigt. Und ich weiß, warum mein Weg bestimmte Kurven genommen hat oder einen bestimmten Pfad entlang gegangen ist. Und weshalb ich mich für diesen Weg entschieden habe. Und ich finde das... diese Mutter, die hat dieses Kind total geliebt, wie alle ihre Kinder. Aber sie war die, um die man sich am meisten Sorgen machen musste. Und es durfte um Gottes Willen nichts mit diesem Kind passieren, weil sie hatten überhaupt kein Geld, weitere Behandlungen zu bezahlen. Sie hätten dann woanders das einsparen müssen. Deswegen hat sie besonderes Augenmerk natürlich gehabt. Und in dieser Szene, wo sie sagt, du polterst hier die Gasse entlang und riskierst deine gesunde Hand, als hättest du zwei davon. Das hat für mich ganz viel erzählt.
Als sie sich von dem Freund mit dem Rollstuhl die Straße runterschieben lässt und dann wird es zu steil, der lässt los und sie verunglückt.
Und dann ist es so, dann verunglückt sie mit ihrer Schiene. Ja. Und diese Szene war für mich die, wo am meisten Liebe eigentlich durchgeschienen hat, weil sie ganz klar sagt, du bist anders, auch wenn du so sehr so sein möchtest wie alle anderen. Und in diesem Satz hat sie ihr quasi zwei Messages mitgegeben. Zum einen, du kannst einen anderen Weg gehen, weil du wirst nie heiraten, du wirst auch keine Kinder kriegen, das wirst du nicht schaffen. Und es kann aber auch heißen, finde dich mit dem ab, was ist. Also es ist so beides. Und ich wollte irgendwie so eine Doppelbödigkeit mitgeben nach dem Motto, du musst dich daran gewöhnen, dass dein Weg ein anderer ist. So. Und das ist er ja geworden. Sie war 1856, glaube ich, hat sie ihr,
ich
oder
glaube.
76, ich weiß es nicht mehr genau.
Margarete, du musst doch wissen, wann du gelebt hast.
Ja, das tut mir leid.
Da gelebt hat sie da auf jeden Fall, aber sie war die allererste Frau, die eine Fabrik gegründet hat, eine Firma gegründet hat. Das gab es vorher noch nicht in Deutschland. Und bis heute gibt es diese Marke. Und sie hat etwas geschafft, was sie aus sich heraus geboren hat. Aus den Widerständen, die Mutter gegeben hat und so weiter und so fort. Wir haben das jetzt in der Serie so angelegt, dass der Vater so der Verständnisvolle ist und die Mutter natürlich die ganze Arbeit hat.
War es nicht so?
Es war so. Also, natürlich. Okay. Die sozusagen die etwas härtere war, die strengere Regularien vorgegeben hat, einfach um dieses Kind zu schützen. Und ich glaube, durch dieses vielleicht auch oppressive Schützen kam dieser Wille, ich schaff das und ihr könnt mich mal und ich zeig's euch.
Wie ist sie auf Teddybär gekommen? Es fing ja alles an mit einem kleinen Elefanten.
Genau.
So ein kleiner Elefant. Wo hatte sie den nochmal entdeckt?
Den hat sie für sich, glaube ich, erstellt. Mhm. Also sie hat sich selbst diesen Nähplan aufgezeichnet.
Aber es gab doch irgendein Vorbild, oder? Dass sie darauf gekommen ist.
Nee, das ist der Teddybär kam später.
Also der Teddybär, dieser Elefant.
Das war ein Nadelkissen.
Genau, ein Nadelkissen.
Es sollte ein Nadelkissen sein. In Form eines Elefanten, genau.
Ja. Ein Filzelefant.
Und ich denke, das hat sich dann daraus ein wenig entwickelt. Sie hat dann ja gemerkt, dass die Kinder diesen Elefanten total toll fanden und es nicht nur als Nadelkissen verwendet haben, sondern wirklich damit gespielt haben, so wie die Kinder heutzutage auch noch mit Kuscheltieren spielen.
Wobei Kinder damals gar nicht viele Spielzeuge hatten.
Genau,
also ich glaube, das war ein Run auf diesen Elefanten, der ihr dann, glaube ich, die Augen geöffnet hat.
Definitiv.
Da ist noch so viel mehr möglich.
Genau. Und ich denke, dadurch hat sich das dann entwickelt, bis halt hin zum berühmten Teddybären.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es nicht immer schon Stofftiere gab, oder?
Das kann man sich nicht vorstellen, das stimmt. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass Kinder damals ja eher Sachen waren als Menschen. Es ist so vielschichtig, was damals Kinder waren oder nicht waren. Mhm. Und diese Kälte, die man vielleicht in der Mutter sehen könnte, weil du hast das ja sehr eindeutig mir gerade suggeriert, dass du das wahrscheinlich so empfandst. Das kenne ich aber noch von meiner eigenen Uroma, die so Kinder auf dem Feld kriegen und dann geht's aber weiter. Weil man muss arbeiten, man muss den Hof bestellen, man muss die Tiere füttern, man muss in der Konditorei stehen, man muss schlachten, man muss. Also es bestand ja aus Arbeit zum Überleben. Und Kinder waren da eher so, ja, musst du mitlaufen. Mehr ist nicht. Und Spielzeuge und Verhätscheln und die Aufmerksamkeit, die Kinder heutzutage, gab's da nicht. Also diese Sorge, glaube ich, und das war mir so wichtig, das mitzugeben, weil ich glaube, dass Margarete gerade durch diese Behandlung in sich einfach diesen Trotz entwickelt zu sagen, ich zeig's euch.
Das war ein ganz anderes Leben früher, was man heute auch den Kindern natürlich dann auch zeigen möchte.
Unbedingt.
Das war das Leben von früher. Was ist dir besonders aufgefallen, was das Leben damals ausgemacht hat?
Also ich habe ja auch noch andere Folgen aus Mein Traum, meine Geschichte geguckt.
Ja. Unter anderem, da haben wir zum Beispiel den Rudolf Nureyev, der ist Balletttänzer geworden.
Marie Curie, genau.
Jane Goodall.
Willy Brandt ist auch dabei, aber Jane Goodall Edison. Natürlich. Mhm. Edison,
Mir ist vor allem das bei Marie Curie sehr stark aufgefallen. Einfach, dass diese Bildung zu dem Punkt der Zeit so wichtig war, was man vielleicht bei Margarete Steiff noch gar nicht gesehen hat. Da, wie du schon gesagt hattest, Kinder waren wie Objekte und sie wurden auch so behandelt. Das, finde ich, war auch so das Ding, dass so du heiratest, dann machst du die Hausarbeit und das war's in deinem Leben. Und ich glaube, das war das, was Margarete nicht wollte, wo sie sich entschieden hat, etwas anders zu tun. Und so war das, glaube ich.
Sie hätte es vielleicht gewollt, genau. Sogar wenn sie gekonnt hätte. Mhm. Aber so ein Krüppel in Anführungszeichen findet nicht so schnell einen Mann.
Definitiv nicht. Nee. Und das, ich glaube, da können sich so viele Menschen aus der Zeit hätten sich da reinversetzen können und haben es dann vielleicht auch getan. Und ich finde, das ist super wichtig, weil man das so oft sieht, wenn wir auch Geschichtsunterricht haben in der Schule, wird es auch so oft gesagt, wie man diese Entwicklung sieht von Zeit zu Zeit in so auch so kurzen Abständen, wie sich die Menschheit entwickelt und wie Menschen sich gegenseitig dann behandeln mit der Zeit. Und es ist so beeindruckend zu beobachten, aber auch so traurig, wenn man sieht, wie früher mit Frauen und Kindern auch umgegangen wurde. Es ist einfach traurig und schade, aber auch gut, wie sich es jetzt entwickelt hat.
Also die strenge Mutter war unter Umständen auch in dem Fall Segen, weil sie die Margarete zu gewissen Dingen getrieben hat, die dann auch zu Selbstbewusstsein und einer unglaublichen Bestimmtheit einfach auch geführt haben. Entschlossenheit.
Ich glaube, dass das ähnlich auch bei Nureyev war. Also wäre der Vater nicht so strikt dagegen gewesen, hätte ihn nicht verprügelt, gezüchtigt, gezwungen, das an den Nagel zu hängen, hätte er vielleicht gar nicht diesen Drang und Biss gehabt, fast überlebenswichtigen Ballett zu folgen. Also ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist, in den verschiedenen Folgen zu zeigen, was den Kindern widerfahren ist, dass sie diesen Biss hatten und diese Entschlossenheit und diesen Mut, sich gegen die Eltern aufzulehnen.
Auch dich hat es geprägt, was du in deinem Leben erlebt hast. Und du hast es gerade genannt, welche Kurven du so genommen hast. An was denkst du zum Beispiel? Was war auch wirklich prägend für dich, auch wenn es vielleicht nicht schön war in dem Augenblick?
Es gab irgendwann auf der Schauspielschule natürlich die Frage und auch später, warum bist du Schauspieler geworden? Warum bist du Schauspielerin? Warum willst du das werden? Und zum einen habe ich bei mir immer eine Antwort gefunden, ich bin Geschichtenerzählerin. Ich möchte Geschichten erzählen. Und dann habe ich gedacht, stimmt das? Mhm. Ja, aber da muss noch was davor. Ich war in meiner Kindheit immer der Clown. Also wenn es bei uns zu Hause zum Beispiel Spannung gab, bin ich dazwischen gegrätscht und habe alles zum Lachen gebracht. Und habe Sonnenschein verbreitet, Leichtigkeit zurückgebracht. Die Eltern haben gelacht und der Streit war aufgelöst. Und da ist, glaube ich, ganz viel, da kommt sehr viel her. Aus dieser kindlichen Not. Die Eltern sollen bitte zusammenbleiben als sicherer Hafen. Und ich tue mein Bestes dazu, dass das auch so bleibt.
Ein Muster ist das.
Ja. Yeah.
Also, dessen man sich nicht bewusst ist in der Regel. Aber das sind so die Muster, die dann ein Therapeut zum Beispiel bei einem entdeckt. Hast du dieses Verhalten auch später noch bei dir festgestellt und gesehen? Die Entschärfung von Situationen durch Humor?
Ja, ich glaube, das ist tief verwurzelt und das kommt auch immer mal wieder. Jetzt suche ich eher die Konfrontation. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, also mein inneres Kind kann, das kann ich jetzt irgendwo hinsetzen und sagen, du musst das nicht mehr machen, okay? Das mache ich jetzt als Erwachsene und ich regle das jetzt anders. Aber mein innerer Clown ist schon ganz oft dabei.
Was hast du eher erlebt am Set von ihr, Martha? War es die Konfrontation oder der innere Clown?
Eher ein sympathischer Clown, würde ich sagen. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Und es war immer eine schöne Atmosphäre am Set. Wir hatten Spaß miteinander, nach den Szenen miteinander gelacht, gequatscht. Es war super angenehm.
Das sagen aber auch alle Schauspieler immer von jeder Produktion, oder? Aber wir haben Spaß gehabt miteinander.
Nee, das gibt's. Nee. Da gab es auch Sachen, da gibt es auch andere. Aber über die spricht man natürlich nicht so gerne. Es ist ja viel schöner, wenn es schöner ist.
Ja, klar. Also,
definitiv.
Welche Szene war für dich die größte Herausforderung?
Oh, das Erste, was mir einfällt, ist das, was du schon beschrieben hattest mit dem Wagen, der dann den Berg runterfährt und zu schnell wird. Mhm. Einfach dadurch, dass ich sollte ja weinen in der Szene. Und dadurch, dass so viel Wind ins Gesicht geflogen ist, weil wir ja wirklich auf einem Wagen runtergefahren sind, war es so schwierig, Tränenflüssigkeit in die Augen zu bekommen. Und es ist eine emotionale Szene. Das heißt, man kann sich nicht wirklich zu sehr darauf konzentrieren, muss trotzdem noch den Text sagen, die Emotionen dazu mit reinbringen. Ich glaube, das war auf jeden Fall die herausforderndste Szene.
Und die Tränen haben dann aber auf natürliche Art und Weise geklappt oder ein bisschen Zwiebelstift nachgeholfen oder es gibt ja alles.
Es hat dann funktioniert. Also nach so zwei Anläufen hat es dann auch geklappt.
Das ist dann wiederum große Schauspielkunst schon. Ne? Wie ist es mit deinem Selbstbewusstsein gewesen? Wie hat sich das entwickelt? War es von Anfang an da?
Von mir als Kind, meinst du?
Als Kind, bis heute? Als Jugendliche?
Es ist eine Reise gewesen, definitiv. Ich habe gemerkt, dass ich so bis zur vierten Klasse hatte ich, sage ich mal, eine sehr heile, schöne, warmherzige Schulzeit und Kindheit. Dann ging es aufs Gymnasium und von da an ging es bergab. Denn meine Freunde waren nicht auf der gleichen Schule. Ich war da irgendwie alleine.
Die Warum Freundin, die ich, eigentlich?
Das war eine Musikklasse und ich hatte ein Instrument und sollte in den Chor und in die Big Band und das war auch alles ganz wunderbar. Aber ich war in einer Schulklasse, in der ich nicht so richtig ankam. Das ging dann weiter mit Mobbing und allem Pipapo. Also das ist irgendwie was ich bei Schauspielern oder Prominenten ganz oft irgendwie höre, dass die tatsächlich in ihrer Kindheit richtig gelitten haben und gemobbt wurden. So auch in meinem Fall, tatsächlich so von der 7. bis 10. Klasse. Da musste ich lernen, mich zu wehren, was mir Gott sei Dank gelungen ist und mich da nicht unterbuttern zu lassen. Was ein großer, großer Schritt für mich war. Und dann wurden die Klassen ja aufgeteilt und dann gab es ja das Abitur und dann sind sowieso alle in alle Richtungen verstreut gewesen.
Aber warum bist du gemobbt worden?
Gute Frage. Also ich glaube, ich war immer so ein kleiner Spätzünder. Ich war
die Schwache oder was?
Ich war Turnerin. Also ja, körperlich war ich war nicht schwach, aber ich war sehr, sehr, sehr dünn, sehr skinny. Ich war ein totaler Spätzünder. Ich war noch sehr kindlich. Ich habe mir versucht, sehr, sehr lange meine Kindlichkeit zu bewahren und kam halt mit Mickey-Maus-Koffer und Mickey-Maus-Pullis in die Schule, während ich in einem Hamburger Viertel groß wurde, wo man Hermes-Tüchlein und V-Ausschnitt-Pullis, Levi's und Reebok-Turnschuhe oder College-Lederslipper trug. Und ich passte irgendwie nicht so richtig in dieses ganze Schema und war schon immer irgendwie ein bisschen anders. Und habe aber nicht so richtig Gleichgesinnte, glaube ich, gefunden. Also wir waren dann irgendwann so eine Gruppe von Outlaws, die sich so zusammengefunden hat, aber wir waren nie so richtig befreundet. Das waren, glaube ich, mehr so Behelfs- und Notfreundschaften. Aber man konnte sich aufeinander verlassen und wir haben uns auch verabredet oder sowas. Aber das war zum Beispiel die am musikalischsten war. Er wurde tierisch gemobbt. Zwei, eine fantastische Geigerin und eine Fagottistin, wurden tierisch gemobbt. Dann der dauernd irgendwelche Einsen geschrieben hat, wurde tierisch gemobbt. Also alle, die immer so ein bisschen was Besonderes darstellten, wurden gemobbt. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich habe aber auch irgendwann aufgehört, einen Grund dafür zu suchen, sondern einfach versucht, das zu heilen und zu sagen, es war so. Ich bin tatsächlich nachtragend in mancherlei Hinsicht.
Okay.
Also ich war jetzt noch nie wieder auf einem Abiturstreffen zum Beispiel. Die können mich mal. Und hatte da irgendwie aber auch nie so richtig Interesse, das zu machen. Also die Menschen, die mir lieb und teuer waren, die sind immer noch in meinem Leben, aber die meisten eben nicht.
Das ist lustig. Ich habe neulich mit Ricardo Lange gesprochen. Er ist einer der bekannten Krankenpfleger, weil er mal vor der Bundespressekonferenz gesprochen hat. Ey, das ist so ein Typ. Weißt du, Kraftsport, Kampfsport. Wirklich, also so ein Typ. Und der erzählte mir vor 2 Wochen exakt das Gleiche.
Siehst
er wurde
du?
Gemobbt, weil er mit einem Mickey-Maus-T-Shirt in die Klasse kam.
Und man wollte das nicht. Ja, und dann gab's so, es gab so zwei Mädels, die waren wirklich fies. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Bitches in der Klasse habt.
Definitiv.
Yes.
Definitiv.
Genau, und die haben mich wirklich zum Schweinchen in der Mitte gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann habe ich auch durch die Bestärkung meiner Mama einfach die Reißleine gezogen, weil sie gesagt hat, jetzt reicht's. Jetzt wehrst du dich. Jetzt ballerst du dir so eine, dass sie nicht mehr weiß, wie sie heißt. Du machst das morgen früh in der Sportstunde und dann hast du Ruhe.
Und ging das? Hast du das geschafft?
Ich habe das geschafft.
Aber schlecht geschlafen davor?
Sehr schlecht geschlafen. Natürlich. Ich war wahnsinnig aufgeregt natürlich. Aber die hatte sich auch wirklich so eine Unflätigkeit mir gegenüber geleistet.
Und
dann
zwar
bin
was? Was hat sie gemacht? Was hat sie gesagt?
Die hat mich übelst beschimpft. Okay. Also mit Worten, die wir hier bitte nicht wiedergeben wollen.
Bitte nicht, ne?
Bitte
also,
nicht.
Also man kann hier alles sagen, aber, ja, aber es gibt so ein, zwei Worte vielleicht.
Das Wort
vielleicht war das
vielleicht
eins
nicht,
von diesen Worten.
Genau. Und es, später fand ich raus, das war eigentlich nur eine Wette. Ob sie sich traut, das mir zu sagen, weil es einen Jungen gab, der tierisch wohl in mich verknallt war und ich habe das nicht geschnallt, weil ich war ja irgendwie immer, und ich war auch nicht interessiert an dem. Also es war eine Wette, ob sie sich traut, mich so schlimm zu beschimpfen, dass es mich wirklich zutiefst getroffen hat. Und am nächsten Tag habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal so meine theatralische Power. Ich hatte schon immer eine Röhre, also ich hatte schon immer eine ziemlich laute Stimme. Und ich habe sie sozusagen zu mir zitiert und habe ihr eine geballert. Ganz zarten Bugs, weil ich glaube, mehr habe ich mich gar nicht getraut, aber es fühlte sich gut an. Und danach war auch gut. Also dann hat meine Mutter mich zum Karate und hat so prophylaktisch dann, ne, zum Karateunterricht. Und dann, cool. Dann hatte ich so den Respekt und niemand hat mich mehr angefasst, weil sie gesagt haben, oh, jetzt macht sie auch noch Karate. Okay, sie ist wehrhaft, wir lassen das jetzt. Und
besser so.
Ja.
Bist du eigentlich in einer Theatergruppe bei euch in der Schule?
Ja, also es gibt ein Theaterwahlpflichtfach, nennt sich das bei uns.
Ach, oh, die haben es gut, oder? Das gab es bei uns noch nicht früher, Tessa, oder?
Ja, ich habe ja auch mit Theater angefangen, also in der Grundschule. Und dann jetzt auf dem Gymnasium ist es dann wieder so. Und genau, dann machen wir jetzt auch bald unser eigenes Stück und so. Es ist wirklich süß, es ist wirklich schön.
Eigengeschrieben?
Ja.
Oh, was habt ihr denn bisher gespielt, was wir auch kennen?
Genau, bis jetzt haben wir noch kein richtiges Stück gespielt. Es waren immer nur so selbstentwickelte Szenen.
Okay.
Dann hatten wir sehr viel mit Choreografien, mit theatralen Mitteln, also das alles so aufeinander.
Aber ist es klar, dass Martha, die einen Kinofilm schon gemacht hat, dass die dann die Hauptrolle bekommt?
Nein, also aus dem Theaterkurs weiß es niemand, dass ich Schauspieler. Ist mir auch recht so, das finde ich voll okay.
Wie es weiß keiner?
Also meine Mitschüler aus der Klasse wissen das, einfach weil sie es schon mitbekommen haben. Aber die Schülerinnen aus den Parallelklassen...
Malte, aber das spricht sich doch rum. Ich meine, du hast die Hauptrolle in einem Kinofilm gespielt.
Nee, also es ist...
Aber interessant, oder Tessa?
Ja, aber es kommt vor. Ich weiß, was du meinst.
Es ist halt, ich glaube, es ist nicht so wirklich... Dadurch, dass es nicht an die große Glocke gehängt wird, ich persönlich erzähle das jetzt nicht rum.
Einfach, ich würde das auch nicht machen.
Es wäre mir einfach unangenehm zum Teil auch.
Ich würde das auch nicht machen. Ich finde, wie geil, dass das möglich ist. Ich finde das großartig, aber finde es unwahrscheinlich.
Ja, es ist bei uns in der Theatergruppe, dadurch, dass wir wirklich viele andere Schülerinnen aus unterschiedlichen Klassen sind, da kommt das halt nicht an. In
und
unserer
Martha
Klasse.
Ist auch nicht, ich glaube, du bist auch nicht die Type, die sich darauf wahnsinnig was einbildet. Nein. Jeder, da gibt es andere.
Es ist ein Geschenk, wenn die anderen das nicht wissen und auf dich zukommen. Es ist wirklich ein Geschenk, weil man dann nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien beurteilt wird oder so schnell in den Verruf kommt, irgendwie, die bildet sich ja was drauf ein.
Ja, das geht ganz schnell. Mhm. Es geht wirklich ganz schnell.
Das braucht nur eine Bitch.
Es braucht mehrere, aber eine reicht auch schon.
Es braucht nur eine Bild. Ja. Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz mal über diese Mutter sprechen, die ja wirklich fies ist. Und du bist
fies.
Ich finde sie hart.
Ja, natürlich.
Aber so war es halt damals. Und sie ist auch etwas älter.
Ja.
Die Mutter. Ja, dich richtig auf alt geschminkt, oder?
So ein bisschen,
so ein bisschen. Wie lange saßt du in der Maske?
Kurz, 40 Minuten.
Nur, so schnell geht das.
So schnell geht das.
Das passiert ja nicht so oft, dass man dann auf alt gemacht wird. Normalerweise versucht man ja auch im Leben immer, sich etwas jünger zu machen.
Monika hat das toll gemacht. Also diese historischen Frisuren, die sie uns gemacht hat.
So schön, so beeindruckend.
Wow. Kaum Make-up, natürlich wie sonst was. Ich musste immer an meine Uroma denken, da gab es noch nicht viel Make-up, Schminke. Also, oder Schönheits-OPs oder was auch immer heute so wahnsinnig Vogue ist oder Hip oder was auch immer, gruselig, sondern da galt die ganz pure Schönheit. Ganz viel. Und das fand ich schön. Was ich auch erstaunlich fand, war, dass wir immer so durch die Jahrhunderte springen durften, weil wir Kollegen getroffen haben, die von einem Set kamen aus dem 19. Jahrhundert oder welche aus dem 20. Jahrhundert. Und wir einander so begegnet sind und so verschiedene Jahrhunderte so miteinander plötzlich sprachen, in den Kostümen und so weiter und so fort. Also was die Kostümbildnerin daran geleistet hat, Chapeau, das war wirklich auch unglaublich.
So schön, die Kostüme waren so hübsch gestaltet.
Finde ich auch. Und das war schön, dass auch ich so eine Ahnung davon bekommen habe, wie es früher war. Mhm. Also wie rudimentär, wie kalt, wie dünnen Lederschuhe, diese Röcke, die meistens im Weg waren, diese Mieder, die man anziehen musste, diese Blusen, wie aufwendig es war, Wäsche zu waschen. Also die Frauen haben damals noch gearbeitet. Sie haben hart gearbeitet. Da komme ich dann wieder auf meine Uroma zu sprechen, genau, die das auch alles noch mit Hand und so weiter und gebuttert hat alleine und so weiter.
10, 14 also, Stunden am Tag.
Also. Locker, vier Stunden geschlafen und dann ging es wieder los. Und dabei irgendwie noch 3 Kinder großgezogen und so weiter und so fort. Also ich ziehe wirklich den Hut vor jeder Frau. Und bei jeder Geburt, weißt du nicht, überlebe ich nicht. Es gab nicht die Hygienestandards, es gab nicht die tollen Kliniken, es gab nicht was auch immer. So. Und so eine Ahnung davon bekommen zu haben, war sehr wertvoll.
Wir sind privilegiert.
Total.
Alle 3 von uns oder alle, die uns jetzt auch hören. Also es war kein Zuckerschlecken damals. Ja. Und das bekommt man ganz gut mit. Wenn man sich auch diese Filme anschaut, einfach mal in eine ganz andere Zeit taucht. Ja. Die Träume sind manchmal die gleichen wie heute, aber die Umstände sind eben ganz andere und auch die Widerstände.
Ja, und ich hab ja nun meine 2 Mäuse zu Hause, die sind jetzt 10 und 8. Und die haben das aufgesogen. Also sie haben auch heutzutage andere Sehgewohnheiten, aber diese Serien waren wirklich so, dass sie sagen, weiter, können wir noch eine. Es hat Sog-Charakter und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Pfund, was diese Serie hat.
Mein Traum, meine Geschichte gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen.
Kika-Mediathek auch
genau. Und ihr beiden habt zusammengespielt in dieser Folge über Martha Steiff. Martha, cool, dass du als Überraschung hier vorbeigeschaut hast.
Ja. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Tessa Mittelstädt, ich liebe das AE in deinem Namen. Dass da kein Ä ist, kein Umlaut, sondern ein A und ein E.
Irgendwann habe ich meinen Papa gefragt und habe gesagt, immer, wie ist dieser Name zustande gekommen? Und dann hat er mir ein Buch hingelegt, die Mittelstädts gibt es schon sehr lange, seit dem 13., 14. Jahrhundert. Und es hieß von der Mitte des Gestades. Also, ein Schwede kam einst und hat eine Burg gebaut. Dann ganz viele Leute um sich rumgeschart und gesagt, ich beschütze euch, ihr ernährt mich, Deal. Und die haben gesagt, ja wunderbar, so machen wir das. Und dann war es ganz klar, von der Mitte des Gestades, von der Mitte der Stadt, von Mittelstädt, Mittelstädt.
So einfach geht das.
So einfach.
Dann wünschen wir dir weiter schöne Rollen jetzt, auch demnächst. Natürlich auch wieder so ein bisschen Adrenalinkicks, die brauchst du ja in deinem Leben auch.
Yes.
Wie schwer war das beim Bergdoktor, als ihr diese Absturzszene gedreht habt mit dem Paraglider? Wie aufwendig war das? Oder wie schmerzhaft?
Wir sind ja nicht wirklich hochgeflogen und sowas. Ach, okay, versicherungstechnisch darf das ja gar nicht so passieren. Also du musst dir das wirklich sehr unromantisch vorstellen. Wir hingen an einem ganz kleinen Kran, der relativ, ich glaube nur 50 Zentimeter über dem Boden war. Und der Rest ist Visual Effect. Wir hatten dann Leute, die mit Zweigen durchs Bild rannten, um zu suggerieren, dass wir in die Baumkrone flogen. Und der Rest ist Visual Effect. Ich darf es jetzt verraten, das ist jetzt wirklich schon 14 Jahre her.
Der Rest ist Geschichte.
Yes.
Genau. Bist du Fallschirm gesprungen inzwischen? Weil das war nochmal so ein Traum. Und du bist dieses Jahr?
Nein, dieses Jahr wird es passieren.
Weil 2024 ist.
Yes.
Ein gerades Jahr, da kann man sowas machen.
Ja, ich bin damals Tandem-Paragliding gewesen. Während der Drehzeit, was man natürlich nicht darf, versicherungstechnisch. Ich habe auch ein bisschen einen Anranzer gekriegt, aber mit Helmut, dem absoluten Superstar unter den Paraglidern, war das einfach nur ein Traum. Und ich schwebte auf 1800 Metern und habe Blut geleckt, ja. Also dieses Jahr ist es dran. Ich werde springen.
Mhm. Dann wollen wir davon hören dann, wenn es passiert ist.
Genau.
Hör mal, toll, dass wir zusammengekommen sind.
Ja, alle 3. Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Ganz herzlichen Dank. Und bis die Tage.
Jo, bis die Tage. Tschüss. Alles Gute.
Tschüss.
Talk mit Thies.